Podcast Multi-Interessiert, Folge 55. Friederike, herzlich willkommen.
Herzlich willkommen, Steffen. Wie geht es dir? Bist du so ein bisschen im Geburtstags-Feelings-Modus? Ich habe das Gefühl, du fühlst es noch nicht so richtig. Ich bin angekommen.
Ich fühle es noch nicht so richtig. Das liegt aber daran, dass momentan die Rahmenbedingungen etwas stressig sind hier bei mir. Aber natürlich, ich freue mich da auch auf unseren Podcast-Geburtstag.
Ich habe das Gefühl, als wäre es gestern gewesen, als wir angefangen haben, hier in ganz schlechter Mikrofonqualität ins Telefon zu sabbeln. Und ja, wobei man muss ja sagen, es ist ja schon deutlich länger her, als wir angefangen haben, da irgendwelche Folgen aufzunehmen, von denen es sehr gut ist, dass die Öffentlichkeit sie niemals zu hören bekommt. Von daher. Aber wir haben morgen, weil wir nehmen hier wieder fast live auf, offiziell den Jahrestag unserer ersten Folge. Passend zum Valentinstag. Was haben wir uns denn dabei gedacht?
Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich hatte das gar nicht mehr so richtig auf dem Schirm, dass wir unsere allererste Folge an Valentinstag hatten.
Ja, ich glaube, wir haben die auch deutlich vorher aufgenommen. Und wir haben auch zwei Folgen an dem Tag rausgehauen, also sogar der Jahrestag der ersten beiden Folgen. Hm. Soziale Milieus und Globalisierung, ich habe nachgelesen.
Um Gottes Willen, also die Folgen darf sich auch keiner mehr anhören.
Ich wollte gerade sagen, ich kann sie auch nicht empfehlen. Also vielleicht fangt ihr so ab Folge 6, 7 an. Da ist es allmählich vertretbar. Vorher ist auch schon sehr anstrengend.
Ja, aber das ist ja, ne, unser kleines Baby-Podcast wächst, wird jetzt ein Jahr alt und auch 55 Folgen alt mit dieser Folge hier. Also ein schöner Geburtstag, würde ich sagen.
Doch, absolut. Und weil wir uns an dem Datum so ein bisschen aufhängen wollten, also du, glaube ich, mehrheitlich, aber weil das Datum präsent war, welches schöne Thema haben wir uns für heute ausgesucht?
Wir haben uns das Thema passend zum Valentinstag ausgesucht, verliebt sein, Liebe, darum soll es heute gehen, ein schönes, lockeres, kurzes Gespräch über das Thema Liebe. Was, wenn du an das Thema denkst? Oder wenn du, nee, lass so anfangen, wenn wir jetzt dann schon morgen den Valentinstag haben, was für Gefühle verbindest du denn mit dem Valentinstag?
Keine allzu großen. Also ich bin jetzt keiner, der, oh, das ist doch nur ein kapitalistisches Phänomen, das können wir den ganzen Tag machen, Mensch. Aber ich bin jetzt auch nicht der größte Verfechter. Also sofern ich da in einer Beziehung war, hat man den Tag schon genutzt, da irgendwie essen zu gehen oder sich einen schönen Tag zu machen, weil man braucht ja manchmal Anker so im Alltag. Von daher finde ich das okay, ist jetzt aber auch jetzt nicht der most special day in meiner Jahresplanung. Wie sieht es bei dir aus?
Ja gut, ich muss sagen, relativ ähnlich. Also ich habe den Tag natürlich auch immer sehr gerne genutzt, um dort mit meiner Partnerin essen zu gehen oder sich einen netten Abend zu machen, einen schönen Tag zu machen. Und finde das auch nicht schlecht. Also ich bin auf jeden Fall keiner dieser Menschen, die das dann irgendwie so verteufeln und da ja so Kommerzkritik ausüben. Das mache ich nicht. Einzig und alleine aus dem Grund, dass ich natürlich es auch schwierig finde oder ich reg mich auch darüber auf, dass diverse Blumenarten, besonders Rosen, an dem Tag extrem teuer sind, ja, und sein müssen. Das regt mich natürlich auch auf, ja. Oder dass man da tatsächlich versucht, da so ein richtiges Geschäft draus zu machen. Klar, diese ganze Kritik, die kann ich verstehen und da bin ich auch vorne mit dabei. Aber dieses Geschwätz von wegen, ja, wir können, oder Valentinstag, das kann ja an jedem Tag sein und man kann seinem Partner, seiner Partnerin an jedem Tag des Jahres hier ein Geschenk machen oder Blumen kaufen oder irgendwie sich da einen schönen Abend machen. Korrekt, das ist sehr richtig, dass man das machen kann, aber die Leute, die das sagen, die sollten dann mal auch mal schauen, wie häufig die das tatsächlich machen. Und das hält sich dann häufig doch sehr, 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 sehr stark in Grenzen, dass man dann doch nicht irgendwie in einem x-beliebigen Datum seinem Partner, seiner Partnerin da eine Freude bereitet, sondern dass das doch oft aufgehangen wird an irgendeinem speziellen Datum. Und dann finde ich den 14. Februar als kleine Erinnerung, ja, auch mal besonders aufmerksam zu sein in seiner Beziehung, seinem Partner gegenüber, gar nicht so verkehrt und nehme diese Erinnerung auch für mich gerne mit und versuche da Beziehungspflege zu betreiben.
Sehr schön. Weißt du denn, woher er kommt, der Valentinstag? Ich bin hier für die Random Facts zuständig, deswegen möchte ich sie bieten. Woher kommt er denn, der 14. Februar?
Ja, ich habe von Valentinus gelesen und von irgendwie diversen anderen Märtyrern und dass irgendwie der Tag auch mal aus dem römischen Kalender gestrichen wurde. Ich weiß es nicht, aber du wirst uns sicherlich hier gezieltere Informationen bieten können.
Aber gerne, ganz kurz und knapp, ja, der heilige Valentin war ein junger Mann, der Menschen verheiratet hat gegen den Willen der aktuellen Regierung. Und der gute Mann wurde am 14. Februar enthauptet. Deswegen hat man sich diesen Tag gemerkt. Und er hat damals auch den Liebenden aus seinem Garten immer mal wieder Blümchen geschenkt. Deswegen kommt dieser Blumenbrauch auch noch aus der Zeit. Dann möchte man sich fragen, der gute Mann hat im 3. Jahrhundert in Rom gelebt. Wann kam das Thema zu uns und was haben wir daraus gemacht? Und das wiederum fand ich sehr spannend. Man findet die ein oder andere Aufzeichnung aus dem 15. Jahrhundert in England. Da gab es sogenannte Valentinspaare, die haben sich gegenseitig gebildet und hat man sich so Kleinigkeiten geschenkt. Und die haben diesen Brauch mit in die USA gebracht, als sie darüber geschippert sind. Und Soldaten im Zweiten Weltkrieg haben diesen Brauch wieder nach Deutschland gebracht. Deswegen kennen wir den erst seit dem Zweiten Weltkrieg. Da hat man anfänglich so Bälle veranstaltet, was eher so Tanzveranstaltungen waren an dem Tag. Und so ist es Stück für Stück auch zu uns gekommen, also vom 3. Jahrhundert über den Zweiten Weltkrieg bis zu Fleurop und der Rosenwirtschaft in Deutschland.
Ja gut, also ein Tag mit einiges an Geschichte macht es ja dann doch nur noch interessanter, wenn man sich dann auch mal aus diesem Blickwinkel mit diesem Tag beschäftigt. Oder sehe ich das falsch?
Sehe ich auch so, wobei ich mir nicht sicher bin, inwiefern diese Informationen jetzt für morgige Unterhaltungen dankbar sind. Weil ich kann mir jetzt die Frau nicht vorstellen, die zum Strauß Blumen noch so ein paar Facts eingestreut bekommt, aber wer sie haben möchte, da sind sie. Nicht die romantischste.
Ja gut, wir, also das haben wir, glaube ich, irgendwann mal in irgendeinem Intro gesagt oder das haben wir in unserer Beschreibung, Podcast-Beschreibung drinstehen? Ich weiß es nicht, aber dass wir ja für die Random Facts sorgen wollen, die für spontanen Gesprächsstoff sorgen.
Und Menschen in meinem näheren
Umfeld. Eine angenehme Stille aufkommt.
Und Menschen in meinem näheren Umfeld wissen, ich nutze das sehr stark. Schön.
Thema Liebe. Thema verliebt sein. Was macht das mit dir?
Was macht das mit mir? Gleich kurz für mehr Realness im Podcast. Vor allem sorgt es dafür, dass ich so stark lache, dass ich dich verliere. Hallo, wo ist mein Telefon?
Ja, ich bin noch da, aber ich bin halt runtergefallen. Ne?
Du bist noch runtergefallen. Ich sehe dich jetzt wieder.
So gehst du mit mir um, ne? Also so viel zum Thema Liebe.
Ja, so viel zum Thema. Guck, dass das hier noch eine kurze Folge wird. Ich muss weiter. So viel zum Thema Liebe. Was macht das Thema Liebe mit mir? Ich bin ja hier aufgrund inhaltsvoll sehr fortgeschrittener Vorbereitung meines Podcast-Partners eher für die Fakten zuständig und dementsprechend gut bin ich natürlich mit aller Gefühlsbetontheit. Was macht denn die Liebe mit mir? Ist natürlich ein erstrebenswertes Ziel, würde ich sagen. Allerdings auch ein spannendes Phänomen in vielen Disziplinariken, die wir so haben in der Wissenschaft. Das geht ja von Psychologie über Biologie und ich habe festgestellt, ein recht jung betrachtetes Thema, weil man da noch nicht so den richtigen Bezug zu hatte, vermutlich historisch bedingt, weil man sich da nicht allzu viel mit Liebe beschäftigt hat, sondern man hat einen Partner gefunden, ihn verheiratet und dann war das Thema bis zum Lebensende abgehakt. Dementsprechend hat man sich da mit der intensiven Liebe nicht allzu sehr auseinandergesetzt. Aber von uns beiden bist du ja definitiv der Romantiker. Von daher erzähl uns doch mal, was die Liebe mit dir macht.
Ja, die Liebe, das ist das schönste Gefühl der Welt, ne?
Oh. Ich wusste doch, du kannst das so viel schöner als ich.
Gut, ich finde, es gibt diverse Unterschiede zwischen dem Gefühl des Verliebtseins und dem Gefühl in Anführungsstrichen der Liebe. Muss sagen, dass ich für mich persönlich die Liebe ja immer so herausstreiche als ein Gefühl des gemeinsamen durch das Leben schreiten und jemanden, einen kongenialen Partner an der Seite zu haben und mit ihm dann auch die Herausforderungen des Lebens angehen zu wollen. Ja, also so dieses wirklich Partnerschaftliche plus das Intime des Sich-Offenbarens, all das sind Dinge, die für mich beim Thema Liebe so mitschwingen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, Thema, also es ist ja schwierig, ne? Also viele Leute, gerade wenn man das rein wissenschaftlich betrachtet, das ist ja einfach nur ein erstrebenswerter Gemütszustand, den es da so gibt, der so ein bisschen für Zufriedenheit und für Geborgenheit sorgt. Da ist es ja relativ trocken erklärt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für viele Dinge, die wir, während wir verliebt sind oder während wir lieben, die bei uns passieren, ich glaube, Andere Sprachen können das vielleicht besser, aber die deutsche Sprache, die ist da, glaube ich, auch gar nicht so gut ausgestattet mit dem richtigen Wortschatz, um diese Gefühle dann auch so nach außen zu tragen. Und jetzt ist es ja so, dass es gerade heutzutage oder in den vergangenen Jahren ja auch groß angezweifelt wurde, ob es dieses Topf-Deckel-Prinzip überhaupt gibt, die ewige Liebe, ob es die überhaupt gibt. Wenn man sich dann diverse Scheidungsraten anschaut, kann man das durchaus in Frage stellen. Wobei wir da rückläufig sind. Ne? Also ich glaube, die schwierigste Phase war so um die 2000er-Wende rum, so 2001, 2005 so. Da konnte man ja tatsächlich sehen, dass so bis zu 50% aller Ehen wieder geschieden worden sind. Und mittlerweile sind wir irgendwo bei Paaren 30%. Muss aber sagen, dass für mich persönlich das Bild der ewigen Liebe und des Partners, den man da finden kann, der dann auch der richtige Partner ist für einen, dass das dadurch für mich jetzt nicht beschmutzt worden ist. Wollte dich aber fragen, was du denn von der ewigen Liebe oder von dem einen richtigen Menschen, den man da treffen kann im Leben, was du denn von diesem Prinzip hältst?
Eine schwierige Frage, in der sich in mir so der Idealist gegen den Realisten stellt. Also prinzipiell finde ich diese Vorstellung sehr erstrebenswert und würde mich freuen, mich in ihr wiederzufinden. Vielleicht, das ist Nummer eins. Andererseits, statistisch gesehen sehe ich, das hakt an der einen oder anderen Stelle. Ich bin mir auch relativ sicher, dass die Scheidungsraten wieder nach oben gehen werden, allein weil einfach viel mehr geheiratet wird aktuell, als es zuletzt wurde. Dementsprechend geht das wahrscheinlich auch wieder nach oben. Und wir erinnern uns dann ja immer gerne zurück an die ewige Liebe zwischen Großeltern, Urgroßeltern und so weiter, die, glaube ich, so vollkommen nicht unbedingt war, sondern die einfach unter einem gewissen Kompass, moralischen Kompass der Gesellschaft damals einfach für die Ewigkeit verdammt war und deswegen wahrscheinlich auch nicht vollkommen, sondern man hat das Beste daraus gemacht. Also ich kann diesem Ideal einen gewissen romantisierenden Zweck abgewinnen und finde das absolut erstrebenswert. Rein realistisch gesehen glaube ich aber, dass es sehr schwierig ist, das Ganze zu erhalten, bewahren und diesen einen Deckel zu finden, der das auch über lange Zeit mit einem aushält.
Ja gut, biologisch gesehen ist es tatsächlich ja auch schwierig, wenn man sich anguckt. Also ich glaube, wir Menschen sind ja nicht unbedingt monogam geprägt, aber auch nicht polygam. Die Leute, die dann immer erzählen, ja hier polygam, das ist das, was uns am natürlichsten entgegenkommt, das ist auch Quatsch. Ich glaube, man hat doch festgestellt, oder wenn man sich da mit dem Thema beschäftigt, man hat so periodisierte Monogamie, wie sagt man
irgendwie
das?
Irgendwie so, also wer es nochmal nachhören möchte, wir haben auch eine Folge über Monogamie aufgenommen, da hatten wir das Wort noch im Repertoire, aber ja, ich weiß, was du meinst.
Zeitlich begrenzte Monogamie ist, glaube ich, so, dass man so Lebensabschnittsgefährten hat, von bis, und dort lebt man dann in einem monogamen Verhältnis miteinander, und dann serielle Monogamie heißt es, so, sehr da schön. Ist es wieder. So, dass man quasi mehrere Partner im Leben hat und nicht nur einen, aber dafür sich dann in dieser Zeit der Partnerschaft auf den Partner konzentriert. Und ja, okay, und auch das möchte ich nicht anzweifeln. Ich glaube aber trotzdem, dass man, oder mein idealisiertes Ich möchte daran glauben, dass man die richtige Person finden kann. Und natürlich ist Beziehungspflege oder eine Beziehung führen zu einem anderen Menschen, den man dann auch liebt, mit Arbeit verbunden. Und auch mit gewissen Anstrengungen verbunden, die Intensität oben zu halten. Aber das ist mit manchen Personen möglich, machbar, einfacher als mit anderen Personen. Und da gibt es für mich mehrere Phasen, so Phasen des Verliebtseins und Phase der tatsächlichen Liebe, die dann daraus entstehen könnte. Und da möchte ich, glaube ich, oder mit dir mal über den Unterschied sprechen zwischen Verliebtsein und Liebe, wo denn da für dich der Unterschied ist oder ob es da für dich überhaupt einen Unterschied gibt, weil ich glaube, sehr, sehr viele Leute machen da keinen Unterschied.
Für mich gibt es da auf jeden Fall einen Unterschied. Ich gehöre ja zu den Personen, die eher längerfristige Beziehungen geführt haben bis dato. Also natürlich die Verliebtheit und so dieses ganz angespannt sein, sich ideal darstellen wollen noch in einer gewissen Kennenlernphase, das ist für mich so ein Einstiegsmoment, und die wahre Liebe geht dann in die, du hast es vorhin beschrieben, Vertrautheit, den Kompagnon an der Seite zu haben, viel mehr preiszugeben, auch in einer gewissen Tiefe übereinander, und dann eine gewisse Bindung einzugehen, die jetzt nicht unbedingt von permanentem Nervenkitzel, aber von so einer tiefen Grundvertrautheit geprägt ist. Bestimmt, so würde ich das sagen, ja.
ich für mich muss sagen, also das Verliebtsein, das ist relativ am Anfang einer Beziehung oder eines Kennenlernens, das Zusammentreffen von zwei Personen, die sich gut verstehen. Ist einer der ersten Phasen, ist für mich diese Verliebtheitsphase, wenn man sich dann darauf geeinigt hat, dass man sich hier auch mal ein bisschen öfter sehen möchte, ne? Dass man sich da doch gefällt. Und das ist mehrheitlich geprägt durch körperliche Reaktionen, also starkes Herzklopfen, vielleicht auch mal zittrige Hände, die klassischen weichen Knie. Das ist für mich diese Verliebtheitsphase, diese Phase, in der man gedanklich auch sehr stark abhängig ist voneinander. Also man kann an nichts anderes mehr denken, außer an diese Person. Und so heutzutage, wenn man ja viel per WhatsApp hin und her schreibt, so okay, was schreibt die Person da als nächstes? Was kann ich darauf antworten? Wie gehe ich damit um? Das ist für mich diese Verliebtheitsphase. Wenn alles andere in der Prioritätenskala nach unten korrigiert wird und nur noch diese andere Person da wichtig ist, das ist für mich diese Verliebtheitsphase. Ich glaube, der erste Knick in der Verliebtheitsphase kommt so ungefähr nach 6 Wochen. Dann ist so diese ganz starke rosa-rote Brille so ein bisschen vorbei. Und nach 6 bis 8 Monaten zeichnet sich dann doch schon durchaus eher ab, ob der Charakter auch zueinander passt oder ob das bei der körperlichen Anziehung oder bei den körperlichen Reaktionen bleibt und vielleicht dann daraus nichts mehr wird. Ich glaube, das kann man mittlerweile auch so ganz gut feststellen, wenn man sich das mal anschauen möchte. Und wenn aus diesen ganzen körperlichen Reaktionen und diesen starken, ja doch, diesen Abhängigkeitsgefühlen in Anführungsstrichen, wenn daraus auch emotionale Reaktionen werden und man da Vertrauen, Geborgenheit aufbaut, vielleicht auch ein Begehren, ein nachhaltiges Begehren, auch wenn diese Person dann vielleicht mal nicht da ist, beziehungsweise dieses Gefühl, die Person ist gerade nicht da, aber man fühlt sich trotzdem geliebt, das ist dann Liebe. Und das macht für mich dann auch diesen Fakt so groß, dass meiner Meinung nach Liebe fast eher eine Einstellungssache ist und Verliebtsein einfach spontan auch passieren kann. Also man ist relativ schnell, glaube ich, verliebt, aber den Status der Liebe nimmt nicht jede Romanze ein, so einfach, sondern das ist tatsächlich auch eine gewisse Überzeugung, die man mitbringen muss, mit diesem anderen Menschen, mit dem Partner, dann auch zusammenbleiben zu wollen und auch schlechte Phasen durchgehen zu wollen. Ja? Oder auch nicht, das macht man auch in der Verliebtheitsphase, den Partner so extrem zu idealisieren und dann alle Fehler irgendwie beiseite zu schieben oder auch gar nicht zu sehen, Liebe macht blind, sagt man ja so gerne, sondern in dieser Liebephase, dort erkennt man die Fehler des Partners durchaus und man erkennt auch die Gegensätzlichkeiten, die man dann auf einmal hat in den eigenen Charakteren. Ich meine, man ist ja immer noch ein Individuum mit ganz eigenen Eigenarten, aber man akzeptiert diese Fehler und man ist auch fein mit diesen Fehlern und natürlich, vielleicht reibt man sich da ab und an mal, aber trotzdem sorgt das auch dafür, dass vielleicht die Spannung oben bleiben kann, beziehungsweise dass sich zwei Leute, die dann auch in manchen Ebenen vielleicht dann unterschiedlich sind, sich dann auch ergänzen können. Und all das sorgt für mich dann für dieses Gefühl der langfristigen Liebe und Partnerschaftlichkeit.
Ich habe eine Theorie gelesen, die einzige, die mir plausibel erschien, die fasst in Traumhaftigkeit zusammen, was du gerade gesagt hast. Die stammt so aus den 80er Jahren von einem Psychologen namens Robert Sternberg und der spricht von einem Dreiecksmodell der Liebe. Dann hat man auf der einen Seite die Verliebtheit, die Leidenschaft, auf der anderen Seite die gewisse Vertrautheit, von der du gesprochen hast. Und die dritte Komponente ist bestimmt englisch schöner. Auf Deutsch wurde es mit Festlegung übersetzt. Und das ist für mich so das, was du gerade beschrieben hast mit, das muss man auch wollen. Das ist eine gewisse Einstellung, sich festlegen zu wollen auf eine Person. Und wenn alle diese drei Komponenten ausgeglichen sind, spricht man von einer vollkommenen Liebe. Wenn man aber nur zwei Bereiche davon betont, kann das auch funktionieren. Also wenn die Vertrautheit sehr stark ist und die Festlegung vorhanden ist, dann kann das trotzdem noch eine kameradschaftliche Liebe sein, in der man jahrelang partnerschaftlich durchs Leben geht. Wenn die Leidenschaft und die Vertrautheit da ist, ist es eine romantische Liebe, die längere Zeit vonstatten gehen kann. Oder man ist zwar festgelegt und sehr verliebt, aber die Vertrautheit fehlt. Das wiederum ist ein bisschen schwierigerer Punkt, der eher als einfältige Liebe bezeichnet wird. Und so in diesem Dreiergespann bewegt man sich hin und her. Der sieht es aber auch so ein bisschen in Phasen. Und dazu fand ich spannend, Verliebtheit entsteht ja häufig aus verschiedensten körperlichen Reizen, irgendwo Attraktivität, die man sieht, und einer gewissen körperlichen Reaktion darauf. Ich habe eine Studie gelesen, in der man sieht, dass diese körperliche Reaktion, das Verliebtheitsgefühl, in Studien herstellbar ist. Und zwar auf eine ganz lustige Art und Weise. Ich habe es gerade nicht mehr hundertprozentig vor mir, von daher ist es möglich, dass ich die Studie ein wenig falsch zitiere, aber man hat da ein paar Männer in Autos gesetzt und die sind so einen ganz steilen Trail darunter gefahren und sollten testen, wie dieses Auto für sie funktioniert, haben so Testfahrten gemacht mit einem hohen Adrenalinschwung und danach hat man ihnen durch eine Probandin eine Karte mit einer Nummer in die Hand drücken lassen, auf der man nochmal anrufen konnte, wenn man eine Rückfrage zu dem hatte, was man da gerade gemacht hat. Und diejenigen, die von einer hübschen Dame diese Nummer bekommen haben, die haben da sehr, sehr häufig angerufen. Und die, die nicht so rein attraktiv war, da hat man nicht so häufig angerufen. Das heißt, dieses Herzrasen in Kombination mit, man stellt einen vor eine attraktive Frau, wird zurückgeführt auf, die Frau hat dieses Gefühl bei mir ausgelöst und nicht, ich bin hier gerade wie sonst wer mit dem Auto da den Berg runtergefahren. Daher kommt das Gefühl und danach sehe ich eine attraktive Frau. Das heißt, vermutlich sind so Hochseilgarten-Themen für erste Dates dann ein Erfolgsrezept, weil da kann man den Nervenkitzel noch ein bisschen rausholen. Habe auch gelesen, dass gerade Essen gehen für ein erstes Date eigentlich gar nicht so klasse ist, weil so ein gewisses Völlegefühl und so eine gewisse Grundruhe gar nicht unbedingt gut ist für den, für das Knistern des ersten Kennenlernens.
Also das heißt, Abenteuer- und Erlebnis-Dates sollten gerade am Anfang doch häufiger eingestreut werden.
Und dann muss man sich danach fragen, war es jetzt sie oder war es das Abseilen? Aber im Endeffekt, irgendwo kam es auf das richtige Ergebnis raus, genau.
Man kann das übrigens auch, also diese Phasen, verliebt sein und Liebe, kann man auch im Gehirn feststellen. Habe ich durchgelesen, fand ich auch interessant, dass man das mittlerweile, also wie so viele Themen, die wir hier besprechen, ist es ja häufig auch, also gibt es da diverse Dinge, die auch in dem wissenschaftlichen Feld der Liebe noch sehr unklar sind. Und da gibt es auch vor allen Dingen, habe ich auch gesehen, viele Leute, die sich generell gegen das Wissenschaftliche, gegen diese wissenschaftliche Disziplin auch wehren, weil die den Zauber da gar nicht dem so nehmen wollen. Ja, das soll immer noch ungeklärt sein und ja, wie auch immer.
Ich vermute, wir haben da vielleicht, Entschuldigung, das Gleiche gelesen und ich fand es plausibel und auch irgendwie lustig, denn es werden die gleichen Gehirnzentren angesprochen, wie wenn man wahnsinnig süchtig ist nach irgendeinem Suchtmittel und während das Suchtsystem angesprochen wird, nimmt die Vernunft absolut ab. Und das, ja, klingt für mich komplett plausibel, warum denn nicht? Es entmystifiziert es für mich auch nicht, sondern es zeigt nur, wie funktioniert es dann hinterher.
Ja, da hat man Verliebte mit Suchtkranken gleichgestellt, finde ich sowieso immer letztendlich. So weit entfernt ist es ja nicht. Man ist ja dann auch süchtig nach der anderen Person.
Oder nach dem Verliebtsein per se, je nachdem.
Oder nach dem Verliebtsein per se, kann ich verstehen. Man kann das trotzdem, man kann es im Gehirn auch nachvollziehen. Und zwar ist es gerade in der Verliebtheitsphase, ist es so, dass man eine ständige Dopaminausschüttung messen kann. Und das sorgt eben dafür, dass man da diese Suchtgefühle hat. Ja, also Dopamin, jeder, der sich da mal irgendwie mit irgendeiner Droge beschäftigt hat, der weiß, dass es da auch ausgeschüttet wird, das Glückshormon. Und man eifert dem dann natürlich dann nach. Und gerade in dieser Verliebtheitsphase, wo man doch diese Abhängigkeit hat, da wird Dopamin doch durchaus vermehrt ausgestoßen und oder ausgeschüttet. Und in der Phase der Liebe, wenn aus dem Verliebtsein Liebe werden sollte, dort wird weniger Dopamin ausgeschüttet, sondern mehr Oxytocin. Oxytocin, was sagt uns das? Oxytocin ist das Kuschelhormon, dass wir also doch hier körperliche Nähe suchen, beziehungsweise auch ein glückliches Empfinden empfinden, wenn die andere Person in unserer Nähe ist. Und das Diese Ausschüttung dieses Hormons findet eher in der Phase der Liebe statt. Das heißt, auch da, auch unser Körper reagiert anders auf diese Phasen.
Sehr schön. Willst du noch einen Random Fact zum Schluss?
Ich will immer einen Random Fact.
Okay. Weißt du, wo das Herzsymbol seinen Ursprung hat?
Nö.
Man denkt ja, Herz, gut, Organ, vielleicht kommt es daher. Das kam erst später. Man hat früher so leicht sexuell angehauchte Malereien ganz früh schon gefunden, vor Christus, in Darstellungsform von Feigenblättern. Und die wurden zusammengepuzzelt, hatte ungefähr so eine Silhouette wie unsere jetzige Herzform. Das ging dann immer weiter, irgendwann mit Efeublättern dargestellt. Die wurden irgendwann rot und haben sich auf verschiedensten Symboliken und so Fresken und Vasen und was weiß ich was gefunden. Und irgendwann wurden die verrufen, weil es eben immer diesen sexuellen Anklang hatte in den Zeichnungen, die dabei passiert sind. Und dann hat sich die Herz-Jesu-Christ-Kirche zum Auftrag gemacht, nur noch das Symbol zu behalten, aber diesen sexuellen Charakter daraus zu nehmen. Und aus diesem Brauch hat man es dann geschafft, das Herzsymbol von allem Möglichen zu verbieten über eine gewisse Zeit lang, bis dann die Herz-Jesu-Kirche gesagt hat, ja komm, wir nehmen da einfach mal alles raus, was wir verwerflich finden, aber das Herz darf für uns noch bleiben. Und namensseitig hat man das dann irgendwann mit dem Organ gleichgesetzt. Aber ansonsten kommt das da von ganz viel Feigenblättern aus dem Jahr. Drei Jahrtausend vor Christus. Spannend. Also schon ein bisschen älter, die Geschichte.
Finde ich, ist aber auch eine schöne Symbolik. Ich finde es generell einfach, also weil das Herz, das Symbol des Herzens doch einiges vereinfacht. Und da bin ich immer mit dabei. Also wenn so ein Symbol auch eine klare Funktion hat und auch etwas ausdrückt, dann finde ich das immer sehr nett. Auch wenn man sich anschaut, wie unser Organ, unser eigentliches Herz, wie das geformt ist und dass es doch ganz, ganz, ganz weit entfernt ist von dem Herzsymbol, finde ich das so auch nicht verwerflich, dass man das damit gleichsetzt. Einfach auch, weil wenn man doch verliebt ist, dann schlägt das Herz doch auch ein wenig höher, oder nicht?
Schneller vor allem.
Sehr gut. Ja, war eine nette Liebesfolge. Ich denke, man könnte noch wesentlich länger über das Thema sprechen, gerade was es da für diverse Liebessprachen gibt, was es für diverse Liebesphasen gibt. Da gibt es einiges, das Thema ist noch sehr, sehr breit und kann gegebenenfalls auch bei noch diversen anderen Jahrestagen zu diesem Podcast aufgeführt werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, Friederike. Es war mir ein Vergnügen, mit dir auch über dieses Thema sprechen zu können. Das letzte Wort gehört wie immer mir. Grüße gehen raus. Ciao.
Ciao.